Wenn ich jetzt nicht alles anbieten könnte, was der Kunde braucht, um sein Problem letztendlich zu lösen, wie zum Beispiel die Altersvorsorge, ist das jetzt dann meine Baustelle, dafür zu sorgen, dass ich ihm das alles liefern kann und dass ich das verstehe? Oder kann ich, oder wäre es legitim, einfach zu sagen, ja, in manchen Bereichen kenne ich mich aus, das lasse ich dann einfach weg.
Du bist Vertriebler und möchtest dich weiterentwickeln? Dann ist dieser Podcast für dich goldrichtig. Nie 0815 Vertrieb neu denken ist ein Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir geben euch Impulse und neue Ideen für euer Business, damit auch ihr nie 0815 seid.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Es ist Podcast-Time und wir haben heute zur Folge einen alten Bekannten zu Gast, Marcel Spindler. Wir hatten dich schon mal in Folge 1. Marcel, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Grüß dich.
Perfekt. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir reagieren mit dieser Folge auch auf einige Wünsche von Hörerinnen und Hörern, die mich erreicht haben, die einige Punkte bei dir in der ersten Folge sehr, sehr interessant fanden. Da haben wir über das Thema Transparenz gesprochen. Mhm. Und du hast dort ein paar Sätze zum Thema ganzheitliches Beratungskonzept fallen lassen. Mhm. Ja. Und ich habe einiges eben dazu gehört, Mensch, da sollte mal ein Follow-up stattfinden. Und das ist jetzt der Plan und wir steigen heute ein in ein Themengebiet, das uns die nächsten Wochen auch begleiten wird. Nämlich wir werden heute mit dir und nächste Woche mit Benjamin Siegmund das Thema Immobilien und wo haben Immobilien Platz in einem Beratungskonzept mal so durchsprechen. Persönlich müssen wir dich ja, glaube ich, gar nicht mehr so ganz groß vorstellen. Für alle, die dich kennenlernen wollen.
Einfach Folge 1 hören.
Ganz genau, würde ich auch vorschlagen. Haut euch die Folge 1 nochmal einfach mal rein. Da hört man, wie du als fünffacher Familienvater dein Leben so managst. Ganz, ganz spannende Eindrücke. Und ansonsten schauen wir einfach mal, was die heutige Folge mit uns bringt.
Gerne.
Gut, dann lass uns mal schauen, ob wir uns beide daran erinnern können, was in Folge 1 so abgegangen ist. Ich meine, wir haben prinzipiell über das Thema Transparenz gesprochen, aber das Thema ganzheitliches Beratungskonzept. Wenn ich das jetzt mal also als Stichwort mit reinpacke, was knistert bei dir im Kopf? Was fällt dir als erstes zu dem Thema ein?
Ja, ein ganzheitliches Beratungskonzept kann man letztendlich so betrachten, wenn man jetzt den Privathaushalt sieht, alles, was ihn betrifft. Also auch Themen in Richtung Erbe, Schenkung, klar, Versicherung, also Absicherungsprodukte, Altersvorsorge-Thematik, allgemeiner Vermögensaufbau, Vermögensaufbau-Thematik, auch das Thema, was habe ich eigentlich schon? Habe ich schon Immobilien? Was sind die eigentlich wert? Was ist so die Zukunftsprognose, wo meine Immobilien zum Beispiel stehen? Was meine ich damit? Naja, sowas wie, ist da eine Zuwanderung, eine Abwanderung? Wird da mehr Wohnraum nachgefragt, weniger Wohnraum nachgefragt? Allein die Unterscheidung Eigenheim oder Kapitalanlageimmobilie ist schon wieder eine große Unterscheidung. Also wenn man von ganzheitlicher Beratung spricht, ist es sehr umfangreich und sollte vor allem auch so aufgebaut sein, dass man auch, klar, man darf jetzt keine Steuerberatung machen oder sowas in diese Richtung, aber alle Unterlagen soweit vorbereitet hat, um es mit dem Steuerberater und Co. auch abgleichen zu können. Mhm. Ja, oder vorhin habe ich auch erwähnt, Erbe und Schenkung. Kann ja für die Altersvorsorgelücke, die jetzt ja nicht so leicht zu schließen ist, ja nicht verkehrt sein, wenn man dieses Thema mal mit auf den Schirm nimmt. Kann natürlich auch ein heikles Thema sein, weil Erbe bedeutet bei Versterben. Ja, und Schenkung ist auch zu Lebenszeiten und das ist natürlich ein unangenehmes Thema, aber auf der anderen Seite auch ein Thema, was trotzdem mit berücksichtigt werden sollte. Und vielleicht auch das ein oder andere Problem in Form von, was muss ich für meine Altersvorsorge zum Beispiel sparen, auch lösen könnte.
Okay. Das ist ein sehr, sehr weites Feld, so ein Beratungskonzept, so ein Beratungsansatz. Da gibt es unglaublich viele Fokuspunkte, die man setzen kann. Woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist, dass du in dieser ominösen Folge 1 auch darüber gesprochen hast, dass dir aufgefallen ist, dass viele gar kein ganzheitliches Beratungskonzept haben. Du sprichst mit unglaublich vielen Beratern, sei es Mehrfachagenten, sei es Einzelmakler da draußen, viele, die bei anderen Strukturvertrieben sind. Schilder uns doch mal da deine Eindrücke, wie der Markt da bisher aus deiner Sicht aufgestellt ist.
Naja, wenn ich jetzt den Versicherungsmakler nehme zum Beispiel, dann wird er sich viel um Absicherung kümmern, Sachversicherung, biometrische Absicherung, also in Form von was ich Berufsunfähigkeit und Co. Dann gibt es die Krankenversicherungsspezialisten, dann hat man Geldanlagen, hoffentlich dann auch mit einem Wertpapier, also einem Fondskern mit drin für die Altersvorsorge. Und viele beraten dann genau in dem Bereich, aber kümmern sich vielleicht nicht darum, okay, was ist eigentlich jetzt schon, und ich meine jetzt nicht Bestandsversicherung schon da,
ja,
sondern was gibt es vielleicht an Immobilien?
Ja.
Was hat derjenige vielleicht schon ein Eigenheim? Ist berücksichtigt, dass er das Ding vielleicht irgendwann mal renovieren muss? Sowas in diese Richtung. Wie könnte er zum Beispiel seine Altersvorsorgelücke schließen? Wenn man rein mathematisch mal daran geht, wird man vielleicht feststellen, dass der Kunde sehr viel wegsparen müsste, um seine Rentenlücke vor allem nach Inflation zu schließen, trotz der gesetzlichen Rente, sofern er natürlich auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Also das ist ein sehr weites Feld und meines Erachtens kann man nicht das eine bespielen und das andere weglassen. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand möchte mit Kapitalanlageimmobilien oder vielleicht ist auch seine einzige Möglichkeit, Kapitalanlageimmobilien und Wertpapiere seine Rentenlücke früher oder später schließen. Und ein Berater berät jetzt aber nicht auf Immobilien und nimmt sein gesamtes Eigenkapital und steckt es jetzt in Wertpapiere.
Mhm.
Und je nachdem, wie der Markt läuft, macht es ja keinen Sinn, das Geld vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt wieder rauszunehmen und als Eigenkapital für die Kaufnebenkosten zum Beispiel von der Kapitalanlageimmobilie mit einzubringen. Man muss es schon so ein bisschen wie so ein Mischpult, kann man sagen, was ich gerade auch so vor mir sehe.
Ja.
Wenn man einen Schieberegler verändert, ja, verändert sich vielleicht automatisch auch ein anderer Schieberegler wieder. Und so ist es im Finanzbereich, weil ich habe nur einmal Eigenkapital, was ich irgendwo jetzt einsetzen könnte. Und damit muss ich natürlich schauen, was ich damit mache. Wenn ich es nur in Wertpapiere stecke, kann ich es vielleicht nicht mehr in Immobilien auf der anderen Seite stecken. Und da fängt meines Erachtens auch die Beratung an, dass man eben hier Konstrukte bzw. Strategien baut, wie man das alles in Einklang bringen kann und den maximalen Nutzen für den Kunden rausholen kann. Ihm bringt es im Endeffekt nichts, wenn er 200 Euro in seine Altersvorsorge spart, aber eigentlich 800 Euro wegsparen müsste, um seine Rentenlücke zu schließen und man das in die Zukunft verlagert. Ich meine, Zinseszinseffekt brauche ich euch nicht erzählen. Das wird ja nicht besser, sondern es wird ja eher schlimmer.
Ja, also ja. Da sprichst du ja schon wieder eine Sache an, über die wir vielleicht noch mal ein paar Minuten philosophieren sollten. Altersvorsorgelücke schließen. Das ist die herkömmliche Weise bei den meisten Beraterinnen und Beratern da draußen, auch egal, ob Mehrfachagent oder Makler ist. Klassische Rentenversicherung, die es gut mit dem Kunden meinen, vorgebundene, die das nicht mit dem Kunden gut mit dem Kunden meinen, vielleicht noch klassisch heutzutage, wobei wir da niemanden jetzt hier zu sehr diskreditieren wollen, aber da haben wir unsere komplette Meinung dazu. Jetzt hast du gesagt, naja, hat er vielleicht einen Sparplan über 200 Euro, hast du gesagt?
Ja.
Eigentlich müsste er 800 wegsparen. Sind das so die normalen Zahlen?
Ja, was soll ich, wenn ich jetzt mal von heute ausgehe? Ich nehme jetzt mal die Zahlen, die ich im Kopf habe, weil ich sie mal als Beispiel nutze. Jemand will jetzt 3.000 Euro Rente mal raus haben und hat 40 Jahre Zeit. Dann rechnest du mal 1,02 hoch 40 Jahre für die Inflation mit drauf bei 2% durchschnittlicher Inflationsrate.
Sind wir auch schon wieder lange drüber, gell?
Genau, ja, da merkt man schon, wie es sich auswirkt.
Mhm.
Da würde ich auch gleich nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass wir über der Inflationsrate sind, weil da gibt es einen interessanten Punkt zum Thema Immobilien. Aber dann kommt er irgendwie bei 6.624 Euro raus, kann vielleicht noch ein bisschen was von der gesetzlichen Rente abziehen, davon, was er noch rausbekommt. Und dann hat er eine Lücke, was weiß ich, von 4.000 Euro, vielleicht 5.000 Euro und das mal 12. Und weil er das Ganze im Jahr braucht dann später an Rente, was er dann rausbekommt. Und jetzt ist die Frage, was für einen großen Geldbatzen muss er sich denn angespart haben, um bei einer Verrentung, klar, es gibt die Rentengarantiefaktoren, ich mache es mal einfacher, sagen wir, wir haben einen Verrentungszins von zum Beispiel 4%.
Ja.
Ja, wie viel muss er dann denn in Summe angespart haben? Und dann kommt man ganz schnell mal so auf 1,5, vielleicht auch 2 Millionen Euro, die natürlich nicht mehr so viel wie heute 2 Millionen Euro wert sind, aber er muss ja trotzdem irgendwie ansparen. Wenn wir jetzt bei einer 8% Verzinsung ohne Steuern und Kosten das Ganze mal betrachten, ist er ja ganz schnell mal bei seinen zwischen 600 und 1.000 Euro monatlich, die er wegsparen müsste, um diese Rentenlücke dann zu schließen.
Ja? Okay, das sind also eigentlich die Hard Facts. Das ist jetzt mal relativ zügig und einfach erklärt. Es gibt einen,
ja, klar,
einen Geldbatzen oder einen Kapitalberg, mhm, X, der aufgebaut werden muss. Den errechnest du über die Wunschrente minus gesetzliche Rente. Die errechnest du über, ne, die Hochrechnung der Inflation. Jetzt hast du netterweise 2% genommen. Ja. Sagen wir mal, über 40 Jahre würde das so funktionieren. Ne, dann kommst du am Ende, wenn du das mal, ne, mit 6, 7 oder 8% machst, dann kommst du dann halt schon bei sehr, sehr hohen Beträgen raus. Ich glaube, dass diese Rechnung an sich schon mal sehr, sehr viele Beraterinnen und Berater auch nicht den Kunden zeigen.
Das ist eine demotivierende Rechnung am Ende. Mhm. Also wenn man sieht, der Kunde müsste irgendwie 800 Euro wegsparen, nehmen wir doch mal die Mitte.
Ja.
Und jetzt fängt er an, 200 Euro wegzusparen.
Woher?
Dann,
ja. Sollen 800 Euro kommen?
Ja, genau. Und deswegen nimmt er dann 200 Euro und die 200 Euro, damit hat er dann ein gutes Gefühl, weil er vom Berater signalisiert bekommt, guck mal, du machst sowas für deine Rentenlücke und Co. Aber eigentlich löst sein Problem ganz am Ende nicht. Und er müsste eigentlich die Systeme alle so einstellen und für sich nutzen. Jetzt ist die Frage, was meinst du mit Systeme so einstellen und für sich
nutzen? Frag dich mal, was meinst du mit Systemen so einstellen?
Ja. Ich habe eben gerade gesagt, zum Beispiel das Thema Inflation. Jetzt haben wir eine hohe Inflation. Jetzt wirkt natürlich, wenn ich Geld auf meinem Konto liegen habe, die Inflation, entwertet mein Geld. Aber sie entwertet zum Beispiel auch eine Schuld, wenn ich eine Immobilie finanziert habe auf der anderen Seite.
Okay.
Das heißt, man kann ja auch anfangen, als Berater Strategien zu bauen oder Systeme so einzustellen, dass sie ein Stück weit mit für einen arbeiten. Ja, habe ich zum Beispiel 1 Million Schulden auf Immobilien, weil ich jetzt mir, dass ich 3 Kapitalanlageimmobilien gekauft habe und jetzt wirkt eine Inflation drauf von, was ich, 6% in einem Jahr zum Beispiel, dann sind es halt mal stolze 60.000 Euro. Ja. Und so Dinge mit zu berücksichtigen für den Kunden, finde ich persönlich schon wichtig. Ansonsten arbeitet er die ganze Zeit, gerade mit der Kapitallebensversicherung letztendlich, die du vorhin erwähnt hattest, mit der geringen unterhalb der Inflationsrate Verzinsung. Das ist ja wie ein Kampf gegen Windmühlen im Endeffekt. Und da ist die Inflation ja eigentlich eher das Gift. Ja. Weil wenn ich aber Schulden auf eine Kapitalanlageimmobilie habe, ist es ja eigentlich eher förderlich. Ja, da kann man auch wieder gute und schlechte Schulden letztendlich unterscheiden. Schlechte Schulden sind Schulden auf Dinge, die vom Wert her sinken, und gute Schulden sind Schulden auf Dinge, die vom Wert her steigen. Ich meine, die Unternehmen kalkulieren das ja auch nicht anders für sich.
Absolut, absolut. Das heißt, unterm Strich sagst du, das Hinzunehmen von diesem Asset der Kapitalanlageimmobilie ist ein wichtiger Baustein in einer ganzheitlichen Beratung.
Ja, also kann ein Baustein sein. Genau darauf will ich ja hinaus. Genau da fängt ja die Beratungsleistung am Ende auch an, zu beurteilen, okay, erstmal, was hat der Kunde eigentlich alles? Was meine ich damit? Jetzt nicht nur seine Versicherungs- und Ansparprodukte, sondern auch vielleicht, was wird er vielleicht mal erben oder was könnte er geschenkt bekommen? Wir haben ja auch eine Erbengeneration aktuell, von Eigenheimen, die Eltern haben und irgendwie hergeben wollen oder so. Was hat er vielleicht schon an Immobilien selbst gekauft? Also solche Themen gehören ja auch summa summarum auch mit dazu, um daraus eine Strategie irgendwie auch bauen zu können. Ja, natürlich scheuen viele dann, weil man müsste vielleicht, wenn er Bestandsimmobilien hat, auch diese bewerten. Mhm. Wie rechne ich die dann mit in die Rente mit rein letztendlich? Es wird ja immer schnell abgetan so, ja, Erbe und Schenkung, damit soll der Kunde gar nicht rechnen. Wenn wir uns aber unsere Rentenlückenrechnung anschauen, reden wir ja nicht davon, dass er jetzt eine Wahl hätte.
Er muss.
Also, ja.
Das ist die Frage, ob das Erbe weggeht. Also nicht damit rechnen ist ja die eine Sache. Du weißt doch nicht, was dann passiert.
Absolut,
natürlich ist etwas, sich darauf komplett zu verlassen. Ich kann die Argumente dann schon nochmal vorstellen, wenn, keine Ahnung, mein Vater, der leider keine Immobilien zu vererben hat, aber dann auf die Idee käme, mit 80 das Ding zu verkaufen und nochmal eine Weltreise zu machen, dann ist es halt seine Entscheidung.
Absolut, absolut. Aber zumindest erstmal die Basis zu kennen, also zu wissen, welche Möglichkeiten existieren alle. Und dann darüber zu sprechen.
Einen Plan daraus zu machen.
Genau. Danach kann es immer noch sein, dass es heißt, nee, das kann ich nicht einkalkulieren, weil ich eine Weltreise machen will zum Beispiel. Könnte aber auch sein, dass man sagt, macht schon Sinn mit rein zu kalkulieren. Oder man kann vielleicht auch ein Risiko umgehen, wie zum Beispiel das Thema Pflege. Da gibt es ja auch bestimmte Themen, wenn du über 100.000 verdienst, bist du ja trotzdem wieder mit an Bord, damit zu bezahlen.
Ganz schnell.
stelle ich ja auch gerade bei uns in der Familie auch fest, dass es dann doch bei bestimmten Einkommensgrößen es eben nicht so ist, dass man dann nicht zur Kasse gebeten wird, sondern dass man dann zur Kasse gebeten wird. Und da ist es zum Beispiel auch nicht schlecht, erstmal zu wissen, okay, eine Bestandsaufnahme zu haben. Was steht eigentlich alles mit zur Verfügung? Was muss ich berücksichtigen? Zum Beispiel das Thema, naja, Pflege muss ich nicht berücksichtigen, weil meine Eltern oder Großeltern vielleicht auch genug haben. Ist ja auch schon mal gut zu wissen, weil dann muss ich dafür schon mal keine Rückstellung bilden oder sonst was in diese Richtung und mir Gedanken darüber machen. Auf jeden Fall, ich sehe das wie ein großes Strategiespiel eigentlich. Ein Privathaushalt ist wie ein kleines Unternehmen und dieses Unternehmen muss irgendwie geführt werden. Welche Risiken gibt es und welche Möglichkeiten spiele ich in Summe? Und wenn ich das so betrachte, ist es oft so, dass die Leute aus dem Immobilienbereich stark immer Immobilien spielen, auch zur Altersvorsorge und Co. und Wertpapiere weglassen. Und die Leute, die mehr in Richtung Wertpapiere sind, die finden Wertpapiere immer toll und Immobilien nicht. Und dann gibt es noch die Leute aus dem Versicherungsbereich, ja, die finden mal Wertpapiere mit gut und mal eher die Garantieverzinsung. Ja. Da variiert es auch so ein bisschen. Aber die Kunst ist ja eigentlich, keine Oder-Verknüpfung dazwischen zu haben, sondern eine Und-Verknüpfung. Wie kann ich die verschiedenen Assets oder die verschiedenen Bereiche, sage ich jetzt mal, miteinander kombinieren und den Kunden bestmöglich damit aufstellen? Das ist eigentlich das, was ich mir vorstellen würde, unter einer wirklichen ganzheitlichen Finanzberatung an den Kunden.
Spannend, da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir schon oft in diesem Podcast waren, nämlich das Eins- und Nulldenken abzulegen und Symbiosen zu finden, in dem Fall zwischen Wertpapiere und Immobilien, nicht zu sagen das eine oder das andere, sondern diese Und-Verknüpfung, von der du jetzt redest, und zu sagen, okay, wie können wir das eine tun, das andere nicht lassen und wie können wir die Stärken gegenseitig so nutzen, dass wir ein optimales Konzept haben für den Kunden. Du hast jetzt über Erben gesprochen. Ich finde auch, du hast über Erben und Schenken gesprochen. Eingegangen bist du dann bisher erst auf das Thema Erben. Ich finde auch Schenkung extrem interessant, weil ja doch wir immer wieder Kunden haben, die sagen, naja, wie kann ich vielleicht heute schon etwas tun, um es meinen Kindern einfacher zu machen? Ja. Hashtag Erbschaftssteuer oder. Und es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, also der eine oder andere versteckt sich vielleicht ein bisschen dahinter, dass er sagt, ja, ich bin jetzt ja kein Steuerberater, dass ich jetzt irgendwas dahingehend sagen darf,
korrekt, rechnen darf.
Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt zwingend ein Spezialist im einzelnen Bereich ist. Was weiß ich, wir haben Kapitalanlage-Immobilien-Spezialisten, wir haben PKV-Spezialisten, da gibt es ja auch bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Es gibt ja für jeden Bereich so bestimmte Spezialisten. Und auch im Steuerbereich ist es halt einer der Spezialisten, die im Steuerbereich dann mit tätig sind und halt schauen, okay, was ist da letztendlich mit möglich. Und der Finanzberater sollte zumindest aber alle Bereiche meiner Meinung nach kennen und koordinieren können miteinander und dann entsprechend auf die einzelnen Expertenbereiche zugreifen. Das ist natürlich ein größerer Aufwand und größerer Umfang, aber Punkt 1, die Dienstleistung beim Kunden wird damit signifikant besser. Punkt 2, man darf nicht unterschätzen, was auch Cross-Selling auch für den Berater bedeutet. Also für mich sind da mehr Win-Situationen drin, als dass ich jetzt irgendwo verliere. Das Einzige, was natürlich ist, ich muss mich halt damit beschäftigen. Das kostet wieder Zeit. Ich muss wieder ein paar neue Dinge reindenken. Ich muss mich ständig weiterentwickeln, weil bestimmte Gesetze sich ja auch verändern. Nehmen wir zum Beispiel gerade das Thema Pflege. Früher war das ein bisschen anders aufgestellt.
Absolut.
Ja, als heute. Aber meines Erachtens ist das genau die Aufgabe von einem Berater. Und übrigens ist es für die Berater, die das machen, auch eine große Chance. Weil natürlich in Summe, wenn man an allen Bereichen ja auch mitverdient, deutlich mehr verdient und der Kunde im gleichen Zug deutlich besser aufgestellt ist.
Klassische Win-Win-Situation.
Absolut.
Das heißt, der Trend, den man doch durchaus auch vor ein paar Jahren schon gesehen hat, dass viele, vor allem auch Maklerinnen und Makler, sagen, okay, ich bin Biometrie-Experte und ich bin dein Ansprecher zum Thema Arbeitskraftabsicherung. Du dann eben dagegen hättest, naja, im Prinzip gibst du dem Kunden für einen Teilbereich deine Expertise. Jetzt kenne ich sehr, sehr viele Maklerinnen und Makler da draußen, die dann eben ein Expertennetzwerk aufgebaut haben. Das ist ja im Prinzip das, was du ansprichst. Das ist, was wir bei Königswege ja auch durchaus leben, dass wir Ansprechpartner zu diesem Thema haben. Wir sind ja auch keine Steuerberater. Aber wir bieten sowohl für unsere Partnerinnen und Partner als auch für unsere Kunden gewisse Seminare und Zugänge zu Steuerberatern, Rechtsanwälten etc. an, um zu sagen, okay, wir selber können dir Basisinformationen, Grundinformationen sicherlich geben, aber wenn der Fall eintritt, dann ist das. Aber es fängt ja am Anfang eigentlich schon an. Ich habe das Erstgespräch mit dem Kunden, dass gewisse Fragen ja gar nicht gestellt werden in der Praxis da draußen von den meisten Beratern, egal ob Mehrfachagent oder Makler oder wie auch immer. So eine klassische, ich nenne mal das Stichwort Datenaufnahme, findet ja nicht ganzheitlich direkt statt.
Ja, meistens in einzelnen Themengebieten, würde ich eigentlich eher sagen. Ja, vielleicht im Versicherungsbereich so allgemein, da würde vielleicht noch das Thema Altersvorsorge-Thematik mit reinkommen, dass man auch Wertpapierlösungen mit drin hat. Aber zum Thema Eigenheim-Thematik, vielleicht auch Kontenmodell, wie stelle ich mich da gut mit einem Kontenmodell auf? Welches Geld kann ich ausgeben? Welches spare ich? Meine Ausgaben da besser unter Kontrolle zu haben, könnte auch ein anderes Thema sein, um mal von Immobilien und Wertpapieren und anderen Sachen mal wegzugehen. Genau, dann natürlich Eigenheim, Kapitalanlageimmobilie. Bei Kapitalanlageimmobilien kannst du wieder unterscheiden zwischen Investorenimmobilien, hört sich cooler an, ist aber deutlich mehr Aufwand. Ja, oder habe ich eher so die Konzeptimmobilien oder Anlegerimmobilien, wo letztendlich sich rundum um alles gekümmert wird. Ja, und da gibt es ja viele, viele verschiedene Ansätze, wie man das fahren könnte oder zumindest viele Zusammenhänge von den verschiedenen Bereichen, die auf jeden Fall zu beachten sind.
Bleiben wir da vielleicht nochmal für 2 Minuten. Kannst du für dich oder für uns jetzt deinen Unterschied oder den wichtigsten Unterschied, vielleicht auch 2, 3, zwischen Investorenimmobilien und klassische Konzeptimmobilien, Anlegerimmobilien machen, geben?
Ja, ich komme ja von Haus aus, wie du weißt, ja aus einer Handwerksfamilie.
Ist das so?
Ist das so?
Das hast du schon so kleiner gehört, Insider zwischen uns beiden. Vater Baufirma oder wie war das?
Ja.
Opa. Ah ja, stimmt.
Und dann Vater.
Stimmt. Ja. Das ist 1963?
61,
sorry.
Kein Problem. Ah. Ich habe es noch nicht so oft erwähnt, dass
wir Stimmt. Wir haben es noch nicht so oft gehört.
Nein. Genau. Also wir haben schon da einiges an Erfahrung mit drin. Und natürlich geht man so vor, dass man sein Netzwerk und die Möglichkeiten mit nutzt. Und ich habe das alles für mich auch mal so aufbereitet und habe natürlich auch Wohnungen und Co. Und Häuser auch gekauft. Und tendenziell habe ich immer früher gedacht so, naja, ich habe ja alles von Haus aus, so Konzeptimmobilien, Anlegerimmobilien, da muss ich ja noch Dritte mit bezahlen und Co. Das macht für mich weniger Sinn. Wie es meistens so ist, hat man das so aus dem Bauchgefühl heraus gesagt und hat es noch nicht auf einer stabilen Zahlengrundlage betrachtet.
Ja.
Ich habe mal meine Immobilien und so meine Lieblingsimmobilie, die ich auch habe, trotzdem mal gemessen. Die habe ich damals in Ludwigshafen gekauft und noch ziemlich günstig, also 76 Quadratmeter für 109.000 Euro. Also ziemlich
stabiler
günstig.
Preis.
Allerdings, glaube auch mit mittlerweile gekürt zur hässlichsten Stadt in Deutschland.
Ist so.
Macht allerdings nichts, weil ja doch eine BASF und Co. viel Nachfrage nach Wohnraum trotzdem ja auch mit da ist. Und da sind natürlich immer wieder neue Investitionen dazu gekommen. Also im Bad musste mal was gemacht werden, an der Heizung musste mal was gemacht werden, am Dachfenster musste mal was gemacht werden und so weiter. Also ich habe alle Kosten mal einfach mit Belegen mal zusammengerechnet und mal geschaut, okay, wo komme ich denn am Ende raus? Und ich bin ein bisschen erschrocken, dass die Zahl, wenn ich das jetzt seit 2016 umgemünzt habe, auf im Vergleich zu einer ich sag mal, Konzeptimmobilie oder Anlegerimmobilie, wo ich mich eigentlich weniger drum kümmern muss und wo davor vieles renoviert oder auch saniert wurde und Co., dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich nicht wirklich besser am Ende gefahren bin. Mhm. Es gibt mit Sicherheit mal Ausnahmen, wo man dann trotzdem mit besser fährt, aber diese Investitionen, die ich tätigen musste, die haben mich wieder eingeholt gegenüber der Konzeptimmobilie, in der die schon geflossen sind. Wenn ich jetzt meine Arbeitsstunden noch mit reinrechnen würde, wäre es natürlich nochmal eine ganz...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, hast du dein Zeitinvest da mit reingerechnet?
Ja klar, du musst ja dann trotzdem Handwerker suchen dafür. Das ist für
weil
mich
du bist für alles bisschen, zuständig.
Ja genau, ist für mich ein bisschen einfacher und so. Muss man wollen, ist jetzt auch nicht das Problem. Also wenn ich das machen will und ich das richtig angehe, kann eine Investorenimmobilie doch sehr interessant sein für einige Kunden. Ich würde sagen, dass allerdings 95%, wenn nicht eher mehr, der Kunden eigentlich eher die Anleger sind, die sich nicht drum kümmern wollen. Einschließlich mir selbst, Ja, obwohl ich eigentlich, zumindest meine Familie aus der Baubranche kommt, ich habe es ja trotzdem relativ einfach.
Ja.
Und trotzdem...
Ja, time is money.
Ist dieser Zeitaufwand, ja, einmal Geld. Oder ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich jetzt zu irgendwelchen Immobilien fahre und mir anschaue, was gemacht werden muss, mit den Handwerkern das koordiniere und so weiter, verbringe ich doch dann lieber mehr Zeit mit meinen 5 Kids.
Absolut.
Anstatt da dann durch die Gegend zu fahren. Das muss jeder für sich ein bisschen selbst entscheiden. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Aber erstmal muss man dem Kunden das ja auch erklären können, dass er überhaupt eine fundierte Entscheidung an der Stelle treffen kann,
finde ich. Der Gegensatz dazu, weil du das jetzt mal leicht angerissen hast, aber dann in der Konzeptimmobilie hast du oder zahlst du einen Dienstleister, der sich um alles kümmert.
Ja.
Das heißt, du kaufst das in einem halbwegs schon anständigen Zustand, in einem geprüften Zustand und es gibt Hausverwaltung, Sonstiges. Du hast eigentlich mit Mietersuche teilweise nichts selber am Hut. Und bekommst dann halt deine Miete minus gewisse Dienstleistungen, die du bezahlst. Damit ist es eine etwas geringere Mietrendite, sage ich jetzt mal. Dafür hast du einfach überhaupt gar keinen Time-Invest.
Ja, also ich würd's eher in Eigenkapitalrendite am Ende rechnen. Mietrendite verändert sich ja relativ schnell. Also die Mietrendite
Gerne.
Ist ja mehr so auch eine Momentaufnahme. Klar, Eigenkapitalrendite im Endeffekt auch, aber... viele kaufen dann nach der Mietrendite. Nach einer Mietrendite rein würde ich nicht kaufen, sondern ich würde eher schauen, wo kaufe ich die Immobilie und wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten. In Form von, gibt es in dieser Stadt mehr und mehr Haushalte, gibt es genug Arbeit, die nachgefragt wird und so weiter, weil das sind alles so Punkte, die dafür sorgen, dass mehr Leute hinzuziehen. Also Mietrendite, finde ich, ist nicht unbedingt der beste Ratgeber dahingehend, sondern ich würde mir eigentlich eher so die Statistiken im Umfeld anschauen, ob da mehr Wohnraum nachgefragt wird. Auch nicht wieder nur Einwohnerzahl, sondern Haushalte. Kann ja auch sein, zum Beispiel, dass Familien mehr wegziehen, aber mehr Singles hinkommen und trotzdem mehr Haushalte nachfragen in Summe.
Ja, verstehe.
Ja, da muss man ein paar verschiedene Themen mit berücksichtigen.
Da könnt ihr euch aber auf alle Fälle auch auf nächste Woche freuen, denn genau diese Themen, wie wählt man sowas wie, ich sag mal, Lage, ja, wirklich aus? Was gibt es vielleicht noch neben der Lage? Was ist Mikro, was ist Makrolage etc.? Das bespreche ich in der nächsten Folge mit Benjamin Siegmund, dem Geschäftsführer von Königswege Immobilien und Finanzierung. Freut euch darauf, um da jetzt den Punkt drauf zu machen. In so einer Konzeptimmobilie, da habe ich einfach hat der Kunde weniger Aufwand. Und du hast jetzt mal die Zahl 95% in den Raum geworfen. Aber ich würde das wahrscheinlich ähnlich unterschreiben, dass so die Masse der Kunden eher sagt, Immobilien macht Sinn, weil das ein Asset ist in meinem Portfolio, das ich brauche, auch Altersvorsorgelücke, Vermögensaufbau etc. Aber ich möchte mich eigentlich nicht, was manchmal so vor allem junge Crazy-Kunden, das hast du beim Thema Wertpapiere ja auch, die Do-it-yourself, Scalable Capital-Kunden, die dann hier Depot selber bauen wollen, die dann vielleicht auch in der Immobilie noch rumhüpfen wollen, aber ich glaube, spätestens nach 1-2 Jahren, wenn sie merken, ihre Corporate Karriere, die sie auch anstreben, leidet darunter, weil sie andauernd irgendwo rumhängen müssen.
Ich kann dazu gerne Erfahrungen teilen. Also meine Erfahrung war, ich bin jetzt ja seit 2006 dabei, wie ihr aus der ersten Folge rausnehmen könnt. Und es ist so, die Leute, die sehr motiviert sind, alles selbst oder viele selbst zu machen und selbst rauszusuchen, um auch bessere Renditen und Co. zu erzielen, sind meistens die später doch ankommen, zumindest auch gerade beim Immobilienbereich, die dann sagen so, hey, kannst du mir doch noch eine Sondereigentumsverwaltung irgendwie irgendwo besorgen? Also nochmal kurz, damit das jeder versteht. Sondereigentumsverwaltung bedeutet, die sorgen auch dafür, dass etwas vermietet wird und kümmern sich nicht nur ums Haus, sondern auch um die Wohnung selbst. Und weil die dann doch irgendwann feststellen, ah Mist, das ist doch viel Arbeit. Ich muss immer gucken, dass die Mietverträge aktuell sind, wenn ich neue mache.
Ja.
Ich muss mich selbst um Handwerker dort kümmern. Und spätestens, wenn mal Familie kommt und so weiter, wünscht man sich das vielleicht dann doch anders. Also,
absolut.
Und da sehe ich auch wieder den Berater, wenn ich wieder vom kompletten Konzept ausgehe, so ein bisschen in dem Punkt, die Kunden, die es anders haben wollen, auch darüber aufzuklären, was es dann später vielleicht auch für sie bedeutet, damit die eben damit dann mit ihrer Anlage am Ende dann nicht unglücklich werden irgendwann.
Absolut. Also ich kann auch meine eigenen ganz persönlichen Erfahrungen schildern. Für mich gab es eigentlich keine große Entscheidungsgrundlage. Für mich ist das Thema Konzept Immobilie das, denn das Thema Immobilie habe ich nicht wie du in die Wiege gelegt bekommen. Ich verstehe da rational, dass das Sinn macht, dass es ein wichtiges Asset-Teil in meinem Portfolio ist. aber ich möchte mich nicht rumschlagen mit Mietverträgen oder Mietersuchen etc. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir dort sehr gute Dienstleister haben, mit sehr guten Unternehmen zusammenarbeiten, die da den kompletten Service anbieten. Und ich glaube, das schätzen unsere Kundinnen und Kunden auch sehr. Ich möchte nochmal auf was ganz anderes hinaus. Das hast du auch nur in einem Nebensatz erwähnt. Ich habe es mir aber natürlich sofort notiert, weil ich gedacht habe, oh, das ist ein Benefit für viele Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe mal kurz über die Datenaufnahme gesprochen, dass das Thema Immobilien da ja gar keinen großen Raum hat. Jetzt nehmen wir an, ich frage die Bestandsimmobilien ab. Du hast jetzt von einer Bewertung gesprochen, einer Bestandsimmobilie.
Ja.
Wie gehe ich als Berater denn dahin? Also kann mir, also was bestelle ich einen Bewerter oder was für Tools gibt es da?
Ja, also man kann natürlich jemanden dahin bestellen, der zum Beispiel das Thema Bausubstanz prüft und Co. Mein Vater ist zum Beispiel auch schon seit 20, 30 Jahren oder sowas in dem Dreh für alle Sachverständiger von der Landkreiskammer in Mannheim. Und du musst so Leute halt dann schon bezahlen. Und das ist auf jeden Fall nicht günstig.
Mhm.
Auch gerade wenn du selbst rangehen willst und willst dir eine Investorenimmobilie holen und jetzt investierst du plötzlich, was ich, 3.000 Euro, dass du so eine Immobilie mal bewertet bekommen hast.
Mhm.
Und jetzt ist die Immobilie nichts, dann nimmst du die nächste.
Zahlt es trotzdem.
Dann, ja, das musst du halt trotzdem bezahlen am Ende.
Ja, ist doof.
Das ist nicht so einfach, wie man sich das mit vorstellt, mit den Bewertungen von der Immobilie. War das so ein bisschen das, was du...
Ja, schon, geht schon in die Richtung. Klar, wenn ich was kaufe, ist der eine Grundlage. Ich habe, wenn ich jetzt dein Kunde wäre und sage, okay, ich habe jetzt hier von mir aus regional ein Haus stehen und ich denke gar nicht dran, das zu verkaufen, würde aber gerne wissen, wie ich das in meinem Portfolio in der Höhe so einschätzen kann.
Okay, klar. Also einmal, wie gesagt, haben wir natürlich das Thema Bewertung von der Immobilie auf Bausubstanz und Co. Dann kann man nochmal, wie wahrscheinlich auch im nächsten Podcast vielleicht, Benjamin Siegmund erzählen wird, wie er an die Lage rangeht, also mit Statistiken, Wohnraum, Nachfrage und Co. Aber wenn ich jetzt erstmal einen Kunden habe, der eine Bestandsimmobilie jetzt in einer gewissen Lage hat, was weiß ich, ich nehme jetzt mal eine Immobilie bei uns in Altenbach. Ja, die haben wir nicht verkauft, warum nicht? Aus emotionalen Gründen, Oma und Opa. Wohnen da zwar nicht mehr drin, aber hatten die Immobilie und die haben wir dann nicht verkauft in einer gewissen Phase. So. Und jetzt würde ich aber trotzdem wissen wollen in der Beratung, was ist denn so eine Immobilie wert? Und dafür haben wir auch ein Tool letztendlich, um rauszufinden, Punkt 1, wo befindet sich die Immobilie? Wie viele Quadratmeter hat die? Hat die Aufzug? Hat die keinen Aufzug? Dann kann man über Bildchen rausfinden, weil es ja nicht so einfach ist. Zum Beispiel das Thema, wie ist der Boden, der Fußboden? Mhm. Sieht er neu aus? Sieht er so aus? Sieht er so aus? Wie sehen die Steckdosen aus? Mhm. Daraus kannst du viel Rückschlüsse haben, ob die Immobilie...
In welchem Zustand sie ist.
Genau, in welchem Zustand die ist, was für ein Stromnetz da drin verbaut ist zum Beispiel und Co. Oder auch Fassade und Dach etc. Und danach hast du dann einen Vergleichswert auch am Markt und kannst halt gucken, okay, was ist die Immobilie ungefähr wert? Die meisten gehen ja einfach ran, schreiben auf, dass eine Immobilie da ist, aber haben eigentlich gar kein Gutachten dafür.
Ja.
Klar.
Oder fragen einfach mal pauschal nach, was denkst du, was die wert ist?
Genau. Und damit sind wir ungefähr so, ja, denkst du, was die wert ist, ja. Am besten gehen wir noch auf ImmoScout und schauen, was die
da... Ja, Durchschnitt der Region.
Ja, ja. Das kann natürlich ein bisschen...
Schnell nach hinten losgehen.
Ja, ja. Ist
nicht professionell genug.
Ich würde ein bisschen konservativer rangehen an der Stelle, obwohl ich auch bekannt bin, dafür auch mal andersrum ranzugehen an die Sachen. Aber hier würde ich wirklich konservativer rangehen an die Thematik. Und damit kannst du rausfinden, okay, was für einen Wert ungefähr die Immobilie letztendlich hat. Wenn du es ganz genau rausfinden willst, kannst du immer noch einen Gutachter zusätzlich einschalten. Mhm, ja. Was wir aber rausgefunden haben, ist, dass wir eigentlich nur so 5-10% erstmal ohne persönliche Begehung eigentlich vom Wert her so daneben liegen. Und das ist für die erste Einschätzung auch für die Kunden doch ziemlich spannend. Und das ist ja auch spannend dafür, was mache ich mit dieser Immobilie jetzt? In welcher Lage befindet die sich eigentlich? Behalte ich die? Verkaufe ich die? Wenn ich sie verkaufe, für welchen Wert? Das gehört ja auch mit zum Teil der Beratung. Das heißt jetzt nicht, dass der Berater, der Finanzberater, jetzt ein
Immobilienmakler sein muss, aber er sagt schon mal, hier, der Rahmen ist eher so, dass man sie verkaufen sollte vielleicht und das Geld woanders investieren oder woanders anlegen sollte. Und dann kann man das einem Immobilienspezialisten geben, der sich eben genau damit auskennt, wie man so eine Immobilie verkauft. Da kommt wieder so das Zusammenspiel der verschiedenen Spezialisten zusammen, um den Kunden eben bestmöglich zu beraten. Genau, und so haben wir flächendeckend ein System geschaffen, mit dem man relativ leicht eine Erstindikation, würde ich mal sagen, machen kann von der Immobilie, um dann zu beurteilen, behalten, verkaufen und was ist so ungefähr wirklich wert. Gerade für die Rentenlückenberechnung ist es ja auch nicht verkehrt zu wissen, okay, was wird die Immobilie jetzt aktuell, was ist aktuell wert und was könnte sie vielleicht mal bis zum Rentenbeginn auch wert sein.
Ja, macht Sinn. Was ich interessant finde, dass wir eben für unsere Datenaufnahme bei der Königswege GmbH eben dieses Tool, von dem du gesprochen hast, das ja auch ein Online-Tool ist, also das ist ja, wenn man die Informationen hat und wenn der Kunde, das sind wirklich keine Informationen, wo er nochmal dreimal im Grundbuch nachschlagen muss, sondern ich sage mal 80-90% dieser Sachen sollte er on point wissen, ohne eine Sekunde drüber nachdenken und dann innerhalb von Sekunden, Minuten auch eine professionelle Auswertung hat. Dieses Tool kostet uns sehr, sehr viel Geld, das wir eingekauft haben und auch IT-technisch implementiert haben in unsere Datenaufnahme, dass wir sofort unseren Kunden etwas zur Verfügung stellen können, was ein echter Benefit ist. Ja, bekommt der, glaube ich, weiß nicht, hab's nicht mehr ganz im Kopf, sind, glaube ich, 5-6 Seiten, korrigier mich, wo wirklich gut aufgestellt ist, was ist es im Vergleichswert zur Straße, zum Wohngebiet, zum Ort, ja, wirklich, wirklich wert. Und genau, wie du gesagt hast, Erstindikator zu dem, was in so einer Beratung dann eben wichtig ist.
Also halte ich auf jeden Fall für einen wichtigen Punkt für die Bestandsaufnahme von einem Kunden. Nicht nur das Thema, welche Ansparprodukte hat er gerade schon, welche Versicherung hat er, wie ist seine familiäre Situation in Summe, sondern auch das Thema Immobilien professionell aufgreifen zu können und auch Bestandsimmobilien schon bewerten, anstatt einfach nur neue Immobilien vielleicht auch zu verkaufen.
Okay, wunderbar. Und wir haben das, um da jetzt, ich will jetzt keine große Eigenwerbung für Königswege machen, aber ich finde dieses Thema extrem wichtig. Das ist gar nicht so einfach, das komplett in den Vertrieb zu kriegen. Bei all den Beraterinnen und Beratern, die wir da haben, und wir kratzen ja bald an der magischen Zahl 1000. Klar, da sind viele Tippgeber, Nebenberufler etc. dabei. Wir sind trotzdem froh und dankbar für jeden, der bei uns in der Community ist. Dennoch verkaufen wir trotzdem nicht so viele Immobilien, wie wir könnten. Haben aber gegenüber dem Vorjahr eine Versechsfachung bisher an unseren Immobilienverkäufen. Und das, was zeigt, trotz einer Phase, wo die Zinsen ja nicht gerade in den Keller gegangen sind in den letzten 12 Monaten, zeigt, dass es einen wichtigen Stellenwert nicht nur in unserer Beratung hat, sondern, und darüber würde ich jetzt gerne noch in den letzten paar Minuten mit dir philosophieren, wie kommt so ein Konzept beim Kunden an? Gerade in der Phase der in Anführungsstrichen Unsicherheit, ich finanziere aktuell irgendwo zwischen, lass mich lügen, 4% und 5% Zinsen.
Ja gut, damit ist man ja eigentlich eher wieder in der Normalität angelangt. Die Niedrigzinsphase war ja eher eine außergewöhnliche Zeit. Man muss den Kunden halt abholen, da merkst du auch, okay, wer hat wirklich Ahnung von Immobilien und wer war eigentlich mehr so der positiver Cashflow und Niedrigzinsverkäufer im Endeffekt, was ja trotzdem funktioniert hat. Ich glaube, dass der Punkt vor allem bei den Immobilien, und das muss der Kunde einfach nur verstehen, einmal das Thema, ich habe eine Fremdkapitalfinanzierung, ich habe eine Inflation, die auf meine Schuld drauf wirkt, wie ich sie vorhin ja auch schon genannt hatte, was einen Vorteil bringt, und ich nutze bei einer Kapitalanlageimmobilie, also eine Immobilie, die ich vermiete, die Arbeitskraft Dritter. Und das sind eigentlich die wichtigen Faktoren. Man kann ja mal ein Spiel machen und kann mal zwei Immobilien gleich nebeneinander stellen und kann den Zins verändern und kann mal schauen, ganz am Ende, wenn ich jetzt dann die Restschuld plus den Immobilienwert zu dem Zeitpunkt und das, was insgesamt dafür bezahlt worden ist, an Negativcashflow nebeneinander lege, sind die Unterschiede meistens nicht zwingend ganz so groß. Vor allem nicht, wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe, vielleicht auch bei der Finanzierung gewisse Sparpläne, Wertpapiersparpläne mit reinzubringen, um das zu kombinieren.
Ja.
Ja, also das ist ja auch wieder so eine Spezialität.
Ja, da könnt ihr euch freuen. Auch hier nochmal ein kleiner Teaser. Das möchte ich gerne im Detail mit unserem Spezialisten für Immobilienfinanzierung, Patrick Rimmer, auch Geschäftsführer der Königswege Immobilien und Finanzierung GmbH, in dann quasi 2 Wochen, nachdem wir nächste Woche Benny Siegmund haben, mal im Detail durchspielen, wie kann man so ein Konzept bzw. so ein Konstrukt einer Finanzierung am schlauesten bauen heutzutage, gerade in Phasen von, sagen wir mal, der, wie du es nennst, Realität angekommen wieder, 4-5%.
Ja, also absolut. Also es geht ja nicht hier ein Standardprodukt irgendwie zu verkaufen, sondern hier geht es ja wirklich um individuelle Beratung. In der individuellen Beratung kann mal das eine oder das andere mehr Sinn machen. Also baue ich mehr einen Wertpapiersparplan mit rein zusätzlich zur Tilgung oder anstatt der Tilgung oder mache ich nur die Tilgung. Das ist ja genau, da fängt ja das Thema Beratung eben auch mit an. Da bestimmte Indikatoren dafür zu haben, was macht jetzt am meisten Sinn für den Kunden. Ja, diese Themen eben mit zu berücksichtigen, ihm auch zu zeigen, welche Stellschrauben es gibt. Natürlich ist es schon so, dass wenn ich früher jetzt, was ich, 100 Euro negativ Cashflow bei einer Immobilie hatte oder 0 auf 0 rauskam letztendlich und jetzt der Kunde plötzlich 400 Euro bezahlen soll im Monat dafür, weil der Zins so hoch gegangen ist, klar, die kann ich gegen meine Steuer wieder rechnen, also gegen meine Mieteinnahmen rechnen und kann es steuerlich geltend machen, so wäre es korrekt ausgedrückt. Aber wenn er es sich leisten kann, macht man doch trotzdem mal die Rechnung auf und guckt, schaut, wo man dann rauskommt. Ich bin halt kein Freund von diesen Pauschalaussagen. Ja, der Zins ist gestiegen, jetzt rechnet sich das nicht mehr.
Ja.
Und in 10 Jahren stellen wir fest, naja, hätte ich damals gekauft, hätte es noch ziemlich gut gerechnet. Ja, ist immer das gleiche Spiel. Klar, wir sagen immer, keiner kann ja in die Zukunft schauen. Das stimmt schon, ja. Aber wir können jedes Mal, wenn wir eigentlich was gedacht haben, in der Zukunft mal schauen, wie es denn wirklich passiert ist.
Ja,
ja, also rückblickend. Und ja, so Dinge würde ich auf jeden Fall mit berücksichtigen bei einer Beratung. Und ich würde nicht pauschal sagen, jetzt rechnen sich aktuell Immobilien nicht mehr, weil gerade bei Immobilien kommt es vor allem auch auf die Lage an. Du hast vorhin spaßeshalber gesagt, die Lage. Ja, mein Opa hat es auch immer gesagt und mein Vater hat es auch immer gesagt.
Ja.
Und damit haben sie letztendlich auch recht, weil es geht ja auch um die Wohnraumnachfrage. Mhm. Das hat ja meistens auch mit der Lage dann logischerweise zu tun.
Ja.
Ja, kommen auf jeden Fall mehr Faktoren mit rein. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum viele Berater entweder Immobilien dann komplett weglassen oder diese Verantwortung komplett von sich woanders hinschieben. Bedeutet, naja, wir haben hier einen Partner, der macht Immobilien und der holt dich dann ab für die Immobilie.
Ja.
Und jetzt kann ich aber selbst gar nicht beurteilen, macht er das jetzt gut, macht er das jetzt seriös oder macht er das jetzt nicht gut? Ich gebe dem meinem Kunden in die Hand, damit er das letztendlich dann mit umsetzt. Und das ist ja zum Beispiel auch nochmal so ein Thema, was mir vorhin so in den Kopf geschossen ist. Ich kann natürlich jetzt sagen, ich baue mir, ich glaube, du hast vorhin das so genannt, du baust dir so ein Netzwerk auf von Beratern außen herum.
Ja.
Du hast hier, was weiß ich, einen Immobilienspezialisten, einen PKV-Spezialisten außen und Versicherungsspezialisten. Klar,
vielleicht der Steuerberater, Rechtsanwalt eben auch noch, wenn wir andere Themen mit einbeziehen wollen.
Genau. Und jetzt sind es verschiedene, alles Eigenständige, die jetzt nicht an einem Konzept in Summe arbeiten.
Mhm.
Jetzt geht was schief bei der Immobilie. Wer ist jetzt schuld?
Mhm.
Naja, dann sagt der, ja, aber der Wertpapiersparplan oder der die Finanzierung gemacht hat, also bei dem, bei uns ist es so, bei uns kommt alles aus einem Guss letztendlich.
Alles aufeinander abgestimmt.
Genau, und wenn, dann sind wir schuld
in
Summe dran. Und nicht so schwarzer Peter zu schieben, das habe ich in der Finanzbranche und Immobilienbranche auch schon öfter gesehen.
Was auch schwierig für den Kunden ist, einzuordnen. Also ich hatte die Situation vor knapp 10 Jahren schon mal, dass ich selber mit dem Thema wenig Berührungspunkte hatte. Damals ging es sogar um das Thema denkmalgeschützte Immobilien. Und ich dann gesagt habe, hey, da ist einer. Und ein guter Kunde, was heißt ein guter Kunde, aber ein sehr, für mich sehr wertvoller Kunde in Anführungsstrichen auch, den ich dorthin empfohlen habe, dass da einfach sehr viel schief gelaufen ist, vielleicht auch ein paar Sachen unglücklich gelaufen sind. Aber der am Ende mich als Berater angezählt hat, in Anführungsstrichen, und dann auch abgewandert ist, weil er gesagt hat, du hast mir den empfohlen, der war doof, der hat mich nicht gut behandelt, der war nicht zuverlässig oder wie auch immer. Das Konzept hat ihm nicht gefallen. Also bist du für mich gestorben, weil du mir diese Empfehlung ausgesprochen hast. Und deswegen, ne, damit will ich unterstreichen, dieses aus einem Guss, dass die Zahnräder ineinander greifen, das ist extrem wichtig. Und darauf muss man in so einem Konzept eben halt auch achten. Ja, ich sehe das, dass da halt gerne mal die Leads hin und her geschoben werden, aber es ersetzt nicht, dass du das mit einer Philosophie, mit einer DNA und mit einem Konzept machen kannst.
Absolut. Also rein theoretisch ist es schon irgendwie wahrscheinlich darstellbar. In der Praxis glaube ich nicht, dass das in der Form funktioniert. Punkt 1, macht euch mal Gedanken drüber, was ihr über TA-Modelle, genau, also sowas wie Tilgungsaussetzungsmodelle bei Immobilien, dann musst du ja Bescheid wissen, welche Wertpapieranlage würde ich dafür einsetzen, dass es gut funktioniert. Welche Immobilien sollte ich aussuchen? Anleger oder Investorenimmobilie sind wir dann schon wieder drin letztendlich. Also da spielen schon einige Faktoren. Ja, was muss ich irgendwie absichern? Brauche ich einen Rechtsschutz, die vielleicht auch auf Vermietung geht und Co.?
Ja, wichtig. Ja,
also da gibt es ja, und da muss man schon die Konzepte zusammenstricken. Und da muss ja jeder einzelne Part in dieser Beratung, die irgendwie Teil daran haben, müssen ja das Gesamtkonzept dann auch verstehen. Ja. Und da, glaube ich, liegt auch eine Schwierigkeit drin nach draußen. Weil der eine ist mehr in Immobilien, Bereich ja. tätig, der andere ja. mehr im Versicherungsbereich, und die zusammenzubringen, die sprechen einfach noch nicht die gleiche Sprache.
Ja. Da sprichst du eigentlich auch schon wieder an, wie komplex auch dann eine Ausbildung für Beraterinnen und Berater ist, sich dort überall reinzufuchsen, was ja auch für uns, ja, ich würde mal sagen, durchaus eine Herausforderung ist, die wir versuchen zu meistern. Da kann man viel standardisieren, viel digitalisieren. Ich denke aber, dass da vor allem auch die Beraterinnen und Berater bei uns im Haus sehr, sehr wie sagt man auf Deutsch, im Englischen würde man eager oder keen sagen, also da sehr, auch sehr bemüht und sehr bestrebt sind, da zu lernen, ist ja auch ein cooleres Thema mittlerweile, glaube ich, als so die klassische Altersvorsorgepolice zu verkaufen. Es ist auf alle Fälle komplex, man muss sich damit beschäftigen, das ist ein Fazit, das wir ziehen können, aber es ist auch unfassbar wichtig, und durch diesen Fokus Immobilien ins Beratungskonzept bieten wir Kundinnen und Kunden die Chance, ihre Altersvorsorgelücke zu schließen. Wir schaffen klassische Win-Win-Situationen für Beraterinnen, Berater und eben Kunde. Und deswegen ist das ein wichtiger Fokus bei uns, bei Königswege.
Also ich habe mir immer eine Frage gestellt, schon so ein bisschen in meinem alten Vertrieb. Wenn ich jetzt nicht alles anbieten könnte, was der Kunde braucht, um sein Problem letztendlich zu lösen, wie zum Beispiel die Altersvorsorge, ist das jetzt dann meine Baustelle? Hm. Dafür zu sorgen, dass ich ihm das alles liefern kann und da ich das verstehe? Oder kann ich, oder wäre es legitim, einfach zu sagen, ja, in manchen Bereichen kenne ich mich aus, das lasse ich dann einfach weg. Überlegt, also ich würde mir immer selbst die Frage stellen, wie wäre es denn für mich? Was würde ich mir wünschen als Kunde?
Ja.
Da will ich, dass mein Berater sich über alles Gedanken macht, weil ich gehe ja davon aus, dass er den Überblick hat, alles, was meinen Privathaushalt betrifft, nicht zwingend Spezialist in jedem einzelnen Bereich, deswegen sein muss, aber er die Zusammenhänge in diesen Bereichen eben mit versteht.
Absolut.
Ja, und das wäre schon so, es war immer mein persönlicher Anspruch in der Beratung, das alles irgendwie darstellen zu können.
Das halte ich für eine wunderbare rhetorische Frage zu Schluss, die wir jetzt einfach mal wirken lassen, und alle da draußen, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit uns oder mit dem Immobilienkonzept hatten, einfach mal darüber nachzudenken, ob das nicht etwas ist. Sie können gerne entweder mit dir direkt oder auch mit uns in Kontakt treten, Fragen stellen. Wir können da gerne auch assistieren und helfen. Für alle die bei uns intern sind und hören und sagen, ich habe eigentlich auch mit dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, ich will da gerne mehr rein. Da bieten wir ja ganz, ganz viel an. Hinterfragt euch da sehr, sehr gerne. Das ist eines der, oder eigentlich der, das Wachstumsfeld aktuell bei Königswege. Und dann würde ich es einfach mal dabei belassen, dir Danke sagen für deine Zeit. Ich weiß, die ist auch kostbar.
Gerne. Danke.
Und wie gesagt, wir haben das Thema Immobilien jetzt heute angestoßen mit dem Thema, wie wichtig ist es innerhalb eines Konzepts. Wir werden nächste Woche Benjamin Siegmund zu Gast haben mit dem Thema, wie wähle ich Standort aus, wie wähle ich das richtige Objekt aus, und in 2 Wochen mit Patrick Grimmer dieses Thema Konstrukt einer Finanzierung. Dann haben wir diese 3 Themen zum Thema Immobilien mal abgehandelt und bieten dort, glaube ich, eine ganz, ganz Menge Benefit für alle Hörerinnen und Hörer da drauf. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Es schreit nach einer 3. Folge mit dir.
Danke, macht mir auch Spaß.
Und ja, dann lasst uns einen Daumen hoch, 3 Sterne, 5 Sterne, 10 Sterne da, was, wie auch immer ihr das machen wollt. Gebt Kommentare ab, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Gäste habt, die ihr gerne hören wollt. Lasst es uns wissen. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche, schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.